Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 141. Folge mit dem 104. Interview und ich habe gesprochen mit Andreas. Eigentlich der Andi mit I, aber ich ärgere ihn mal und nenne ihn einfach bei seinem richtigen Namen. Und in seinem Ausweis steht eben Andreas und nicht Andi mit I. Heute gibt es wieder einen Grund, mich zu bedanken, und zwar bei der lieben Tanja. Sie schreibt mir: Lieber Kai, danke für deine Podcast-Folgen. Vielleicht erzähle ich meine Geschichte auch mal bei dir. Ich habe heute meinen 279. abstinenten Tag und spendiere dir gern Brause oder Kaffee, ganz nach deinem Gusto. Liebe Grüße, zum Wohl. Ja, vielen Dank, liebe Tanja. Die 279 Tage hattest du erreicht am 3. Dezember. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Super, dann melde dich doch bei mir, damit wir endlich mal über deine Geschichte sprechen können und ich mich nochmal persönlich bei dir bedanken kann für die zahlreichen Brausen und oder Kaffee, die du mir ausgegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du bis zum Ende dieser Podcast-Folge dranbleibst, also bis nach dem Interview, dann verspreche ich dir, kann ich dir sagen, was es in der kommenden Woche gibt. Und das ist ein so cooles Gespräch, das ich mit zwei Personen geführt habe. Dazu aber nachher mehr. Mehr wirst du gleich von Andreas erfahren. Andi, wie er sagt, mit I, ist Ende 50 und hat mit Anfang 20 schon gewusst, dass er zu viel trinkt. Und dass irgendwas anders ist. Er hat 30 Jahre tatsächlich auch mit Depressionen gekämpft und war 2019 in einer psychosomatischen Klinik. Was das mit ihm gemacht hat und wie es Andi heute geht, das wird er uns erzählen. Und ich kann versprechen, es ist echt krass, was sich da getan hat. Heute arbeitet Andi als sogenannter Erdungscoach, ein Begriff, den es bisher in Deutschland offenbar noch gar nicht gibt. Und er hat angefangen, einen eigenen Podcast zu veröffentlichen. All das erzählt er dir aber gleich selbst. Also, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Andi. Hallo, lieber Andi.
Hallo Kai, guten Morgen.
Hi. Guten Morgen. Ja, ich habe eben, kann ich ja ruhig verraten, ich habe eben noch an meinem Gerät rumgefummelt, um zu sehen, ob ich die Aufnahme darüber steuern kann. Ich habe mir jetzt hier noch ein Backup gebaut, von daher sollte das alles funktionieren. Ich freue mich, dass wir sprechen. Du bist seit kurzem in der Rausschluss-Glücklich-Gruppe.
Jupp.
Bist da gleich aufgefallen mit zwei Fotos von dir mit einer verquollenen, versoffenen Visage und dann einem aktuellen Foto.
Ja.
Erzähl mal, wie lang hast du denn Alkohol getrunken und wie ging das los?
Naja, also das, was eben auch ganz viele hier in dem Podcast schon erzählen, das Übliche, das fängt halt so mit 14, 15, 16 an, wurde mal, was weiß ich, mal ein Gläschen Sekt probierst oder mal das erste Bier trinkst. Und mit 16 auf den Partys haben wir dann schon auch so komische Sachen getrunken. Also Bier hat uns da noch nicht so richtig geschmeckt. Da haben wir dann, was weiß ich, so Mixgetränke und hier, wie heißt das, Wermut hier?
Jägermeister?
Nee, nicht Jägermeister, hier dieses komische Zeug. Fällt mir jetzt nicht gerade nicht ein. Also furchtbar süß, das ganze Zeug. Also Grüne Witwe und Blue Curaçao und also all so ein Quatsch. Also alles dieses quietschsüße Zeug, was einem auch den Kopf wegschreddert. Und während ich deinen Podcast gehört habe, habe ich immer weiter drüber nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, also meine Großeltern und auch mein Vater, die waren alle hart am Glas. Also mein Vater war wirklich Hardcore-Alkoholiker. Da komme ich gleich noch drauf. Und meine Großeltern, die haben eben auch wirklich, ich kenne kein Foto von irgendwelchen Feten, wo nicht der Tisch voll stand mit Schnapsflaschen, Weinflaschen, Bierflaschen, also das, und die Aschenbecher übergequollen. Also das so 70er-Jahre-Klischee, da wurde alles bedient, das volle Programm. Und die haben halt gerne Underberg getrunken.
Oh
und,
Gott.
Und ich als kleiner Stöpp, also weiß ich nicht, 8 oder 9, habe dann immer die Neige, also dieser Tropfen, der da noch drin geblieben ist, den habe ich da so rausgenuckelt, weil dieses Bittere hat mir als Kind irgendwie geschmeckt. Aber so bin ich eben mit Alkohol im Grunde groß geworden. Und ich habe im Grunde in meiner Kindheit auch mehr Zeit in Kneipen als auf Spielplätzen verbracht. Das war wirklich so.
Mit deinem Vater? Oder bist du alleine in die Kneipe?
Nee, genau. Schon mal mit 8 Jahren auf dem Bier. Nein, also es ist so, ich war eben noch sehr klein und meine Mutter hat immer versucht, meinen Vater dann aus den Kneipen rauszuholen. Konnte mich naturgemäß nicht allein lassen und hat mich dann immer mitgenommen. Und dann habe ich eben sehr viel Zeit in den Kneipen verbracht, weil mein Vater irgendwie nicht gehen wollte. Und meine Mutter wollte ihn dann da definitiv mitnehmen. Also meine Mutter hat nichts getrunken oder wenig.
Ja. So wie ich mich erinnere. Welcher Jahrgang bist du?
Ich bin 1966er Jahrgang, also 57 Jahre.
Ja, bist ein Jahr älter als ich. Okay, genau. Dann haben wir die gleichen 70er erlebt mit damals viel Schnaps, viel Rauchen.
Im Auto auch, unangeschnallt, Vater hat im Auto geraucht, das volle Programm.
Also ja, klar. So. Genau. Ich weiß, mein Vater hat mal mit seinem besten Freund damals, Harry, Onkel Harry, sich ein Rennen geliefert hier in der Innenstadt. War eine rote Ampel, was machen die beiden? Fahren über den Fußweg an der Ampel vorbei.
Das geht auch.
So ein Scheiß geht's heute nicht mehr bringen. Ey. Damals war das irgendwie, boah, aber gut, denn glaube ich, weiß ich, wovon du erzählst. Ja.
Naja, genau.
Also so hast du den Alkohol kennengelernt und ich sehe gerade, mein Gerät hat jetzt hier leider die Gerätsche gemacht. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert jetzt trotzdem hier über den
Übergang. Ja, also egal. Wird schon klappen, genau.
Genau.
Ja, also wie gesagt, so dann als heranwachsender Jugendlicher, ich bin auf dem Dorf groß geworden und das hatte relativ wenig zu bieten, so ein Dorf. Und dann hatten wir ja, so mit 15, 16, 17 hatten halt viele meiner Freunde eben, die Eltern hatten Häuser und da fanden dann eben an den Wochenenden Partys statt und da haben wir dann halt dieses komische Zeug getrunken. Ne? Also diese Mixgetränke und so. Bier war da nicht so angesagt und so ganz harte Sachen pur auch nicht. Das war halt immer irgendwie auch Bacardi Cola und so ein Kram. Also so alles so, das was heute hier Alkopop heißt, hieß halt früher anders, aber war ja im Grunde letztendlich unterm Strich dasselbe.
Ja, genau. Und dann hast du wahrscheinlich nicht mehr und nicht weniger getrunken als die anderen, oder?
Ja, genau. Also auch nie so, das muss ich wohl sagen. Also ich kann mich an alles erinnern. Ich hatte, auch darüber habe ich nachgedacht in meinem Leben, ein einziges Mal wirklich einen Filmriss. Da war ich aber wesentlich älter. Aber das war immer so, dass, immer leicht angeschickert, aber jetzt nicht so volltrunken, dass man nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ne? Mhm. So, wenngleich das natürlich aus heutiger Sicht auch nicht besser ist und war.
Ja, jetzt habe ich ja von den Bildern erzählt, wo du echt schlecht ausgesehen hast. Ja,
ja, scheiße habe ich da ausgesehen, genau. Wie so ein Preisboxer.
Hast aber die 12 Runden durchgehalten.
Genau, der andere, den hättest du mal sehen müssen, den anderen. Ja.
Wurde dann irgendwann mal mehr, ne? Oder auch im Erwachsenenalter hast du denn weiter getrunken?
Ja, also ich denke mal, auch darüber habe ich viel philosophiert und ich sage mal so mit Anfang, Mitte 20 wusste ich schon, dass ich mit Alkohol nicht so umgehen kann, wie ich mir das wünsche. Mhm. Also ich habe immer gemerkt, ich komme da nicht klar drauf. Also das war stets so, dass ich getrunken habe und gesagt, dieses Trinkverhalten, ich hatte dann auch irgendwie immer dieses Verlangen, was zu trinken. Ja? Aber nicht, um mich wirklich voll zu laufen zu lassen, sondern wirklich einfach, um Alkohol zu trinken. Und ja, das war so mit Mitte 20, hat mir jemand schon mal gesagt, sagt der Andreas, bist du ein Alkoholiker? Ja, hat er mir knallhart vor den Koffer gelegt, ja.
Wow, wie oft hast du denn da getrunken?
Boah, ach ja, also ich denke mal annähernd täglich. Dieses vermeintliche Feierabendbierchen, ich finde es immer so hart, wenn man von Bierchen und Weinchen spricht, weil das ist irgendwie verniedlicht, das Ganze. Und ich bin so mit Anfang 20 ausgezogen. Meine Eltern haben sich dann getrennt, als ich 12 war. Meine Mutter ist sehr, sehr schwer krank geworden über diese Ehe und mein Vater hat mich am Schluss dann auch nur noch misshandelt und verprügelt und meine Mutter auch. Und dann haben wir gesagt, also hat meine Mutter gesagt, jetzt ist mal Schluss. Und mit Anfang 20 bin ich zu Hause ausgezogen und habe dann auch schon alleine zu Hause mein Bier getrunken. Ne? Mhm. Also vom Fernseher und so. Ich hatte direkt eine Brauerei bei mir gegenüber und da konnte ich mir halt bis die halt geschlossen haben, konnte ich mir dann mein Bier holen. Und dann habe ich auch schon Bier getrunken, so 2 oder 3 Flaschen am Abend.
Ja. Mhm. So.
Bin auch mit Freunden ausgegangen, da haben wir dann eben auch getrunken und so, aber ich habe auch da, war es wirklich zu keinem Zeitpunkt so, dass ich so völlig um war, aber ich habe halt regelmäßig und täglich getrunken und wusste damals schon, dass das nicht gut ist. Ja. Das wusste ich.
Haben denn deine Kumpels auch so regelmäßig getrunken oder wie bist du drauf gekommen, dass das irgendwie nicht normal ist, was du machst?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich habe damals, zu der damaligen Zeit habe ich Musik gemacht, da haben wir uns dreimal die Woche im Proberaum getroffen. Und ja, da haben wir halt ganz normal unser, in Anführungsstrichen ganz normal unser Bier getrunken. Die haben auch alle getrunken, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich wüsste jetzt nicht, dass da jemand mal geäußert hat, dass er sehr da irgendwie nicht mit umgehen kann, weil die haben dann eben auch mal einfach nichts getrunken. Da waren viele dabei, die haben dann auch nur eine Cola getrunken oder ein Wasser und ich habe halt zur Probe immer mein Bier getrunken.
Ah, okay. Also da ist dir schon aufgefallen, dass du ein anderes Trinkverhalten an den Tag legst als
Definitiv,
dein
ja,
Umfeld.
definitiv,
Okay, verstehe. Ja.
genau.
Und die Bilder, die ich gesehen habe, die sind ja noch nicht so alt. Da
Nee,
warst
die sind aus
du
2019.
ja.
Also da war ich auf den, das eine Bild ist auf den Philippinen entstanden und das andere Bild ist 3 Tage bevor ich in die psychosomatische Klinik gekommen bin, entstanden. Und auf den Philippinen, da war ich mit einem sehr lieben Freund und der hat mir dann richtig einen vor den Koffer gelegt. Ne? Also der hat mir klipp und klar gesagt, wenn ich so weiter saufe, weil ich da jeden Tag wirklich meine 3, 4 Bier getrunken habe, abends dann eben noch ein Cocktail oder hier so, was ich sehr gern getrunken habe, Gin Tonic und solche Geschichten. Und der hat gesagt, Andreas, der ist auch Andreas, wenn du so weitermachst, dann schläfst du irgendwann auf der Parkbank in zerrissenen Klamotten, wirst du, also hör damit auf, lass das, ne?
Oha.
Ja, hör das auf, ne? Weil ja, und dann habe ich tatsächlich 2019 war das, wie gesagt, das war im Mai und ich wusste, ich komme im Juli in eine Klinik, weil ich eben auch lange mit Depressionen rumgekämpft habe. Also ich glaube, über 30 Jahre war ich bei Psychologen und Psychiatern in Behandlung, habe auch Medikamente genommen und so weiter. Und habe dann gesagt, okay, jetzt ist mal Schluss. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich die Klinik zum Anlass, weil dann ist das ja so eine Art Schutzraum. Es war keine Entzugsklinik, sondern es war eben eine psychosomatische Klinik. Und habe denen dann bei der Aufnahme, bei der Aufnahmeanamnese gesagt, Leute, ich glaube, ich habe ein Alkoholthema. Und das haben die überhaupt nicht ernst genommen. Also das fand ich schon bitter. Ich musste denen also aufnötigen, dass die mich mal so ein bisschen auch unter Beobachtung stellen. Haben die dann auch gemacht, sehr, sehr lieblos, aber sie haben es gemacht. Und ja, und dann habe ich am 17.07.2019 aufgehört mit einem Schlag. Einfach so.
Also mit dem Tag, wo du in die Klinik gegangen bist, sozusagen.
Genau. Ganz genau.
Und als dein Freund dir auf den Philippinen gesagt hat, dass du ein ernstes Problem hast, was war das für ein Gefühl in dem Moment?
Naja, der hat mir im Grunde ja das gesagt, was ich schon wusste. Ja, und ich wusste es. Und das ist ein ganz lieber Mensch. Also der hat inzwischen in meinem Leben auch eine wirklich große Bedeutung. Und für den bin ich auch sehr dankbar, dass der da klare Kante gezeigt hat und das hat mich wirklich nachdenklich gestimmt. Aber es hat halt noch bis Juli gedauert, bis ich soweit war. Ne?
Warst du in dem Moment sauer auf ihn?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Eher dankbar.
Und hast du denn dein Glas zur Seite geschoben oder wie? Also ich möchte das mal genau wissen. Wie war das? Der sagt zu dir, Mensch, Andreas, wenn du so weitermachst, landest du in der Gosse. Das muss doch ein Schock sein in dem Moment, oder?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich habe dann einfach erstmal weitergemacht.
Ja.
Eigentlich nicht lustig, aber nee, ich hätte auch mein Glas nicht beiseite gestellt. Ich war ja auch zu schade, um das wegzuschütten. Ich habe es einfach ausgetrunken.
Ja, interessant.
Ja.
Ich hätte jetzt mit einer anderen Reaktion gerechnet.
Nee, gar
Aber
nicht. Also gar nicht. Nee. Hab das dann, wie gesagt, es hat was ausgelöst tatsächlich und hat dann eben auch dazu geführt, dass ich dann da die Pause gemacht habe. Also ich,
Und dann war dein Freund, der Andreas, aber auch der Erste, der das angesprochen hat, oder?
ja, also mit dieser unglaublichen und brutalen Klarheit, ja.
Ja. Genau, und einmal mit Anfang 20, okay. Wie war das da damals für dich, als dir das jemand gesagt hat?
Das habe ich zur Kenntnis genommen und habe erstmal nichts geändert. Wobei ich muss fairerweise sagen, also in diesen ganzen Jahrzehnten bis heute habe ich zwischendurch tatsächlich, also weil ich eben auch auf die Gesundheit an sich viel Wert lege, immer mal Heilfasten gemacht. Und beim Heilfasten verzichtest du ja nicht nur auf Alkohol, sondern auch viele andere Dinge wie Kaffee und so. Und dann habe ich auch teilweise mal einen Monat, mal 2 Monate, manchmal auch 3 Monate Pause gemacht und dann gar nichts getrunken. Mhm. Und habe dann gesagt, das ist ja auch immer wieder ein Thema in deinem Podcast, naja, dann trinkst du halt kontrolliert.
Ah, ja, sehr gut. Das ist dir sehr gut gelungen.
Ja, genau, ich kontrolliere dann, trinke dann kontrolliert jeden Tag 5 Flaschen Bier. Das war nichts. Also das ist, ich habe dann irgendwie dann, auch das fand ich ganz spannend, ich habe mich tatsächlich dann auch das erste Glas jeglicher Couleur auch gefreut und habe dann eben auch nach 3 Monaten dann Bier getrunken und habe dann tatsächlich auch erstmal wenig, also mal ein Bier, mal nicht. Und dann ist das aber so schleichend, war das so ein Prozess, wo ich dann irgendwann an einem Punkt war, okay, jetzt sind es doch wieder 2, jetzt sind es doch wieder 3, jetzt ist es doch wieder täglich. Ja, und ja, das war halt nichts. Das hat dann nicht funktioniert. Ja.
Jetzt hast du ja, mir hast du schon mehrfach gesagt, du hast drüber nachgedacht, hast reflektiert, was so die letzten Jahrzehnte passiert ist. Dein Vater war schwer am Glas.
Ja, er hat sich auch tot gesoffen, ja.
Meinst du, dass du das von ihm so übernommen hast, das Alkoholthema oder den problematischen Umgang mit Alkohol?
Also ich glaube schon, dass das Umfeld, in dem ich groß geworden bin, in dem immer hoch die Tassen angesagt war, dass mich das geprägt hat, ganz bestimmt. Es war natürlich auch abschreckend. Also mein Vater hatte, das war so ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ne, wenn er nüchtern war, war das ein vollkommen anderer Mensch, als wenn er betrunken war. Nur am Schluss war er eben nicht mehr nüchtern. Also das war dann, glaube ich, also ich war ja 12, da habe ich das natürlich schon ein bisschen anders wahrgenommen, aber so als ich sag mal, als Grundschüler, so mit 8, 9 Jahren, habe ich das nicht verstanden, warum der mal so ist und mal so. Mhm. Und meine Mutter hat mich da immer von fern gehalten, also weil ich schon wusste, was mit dem nicht stimmt. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht schon eher im Sack gehauen hat, aber gut. Kann das nicht, das weiß ich nicht. Aber ich denke schon, an sich war der ja ein wirklich absolutes negatives Vorbild. Mhm. Und deswegen gehe ich zum Beispiel bis heute nicht gerne in Kneipen. Also das ist, Kneipen turnt mich ab. Also das, ich meine, es gibt es ja auch nicht mehr so wie früher. Früher gingen die Männer ja auch zum Frühshoppen und alles. Aber so Kneipen, das hat mich nie wirklich gereizt. Also das bis heute nicht. Also das ist so ein Thema, wo ich sage, ich gehe schon mal ganz gern essen, ja, aber dass ich jetzt sage, komm, lass uns in eine Kneipe gehen, nee.
Das ist ja auch schon lange vorbei. Also das, ich kenne das auch, ja, wir hatten bei uns an der Ecke war so eine Kneipe, wo mein Vater sich auf den Stuhl, glaube ich, festgeschraubt hat abends mit seinen genau. Also, oh Mann, ey. Und ja, also meine Mutter hat auch echt gelitten, ja, wo ich mich auch gefragt habe, warum hat die das immer mitgemacht?
Ja.
Jetzt habe ich ja auch schon viel gelernt die letzten 2 Jahre. Kann mir vorstellen, warum das so war. Ja, warum die Frauen damals, die häufig Hausfrauen waren, von ihren Männern irgendwie abhängig waren und denn diesen ganzen Scheiß irgendwie ertragen haben. Also ich fand das gruselig, im Nachhinein gruselig.
Na ja, gut, also das war bei uns tatsächlich auch ein bisschen anders, weil mein Vater hat es immer verstanden, viel Geld in die Kneipen zu bringen und meine Mutter hat halt dafür auch noch gearbeitet. Also das war,
ach du liebe Zeit.
Mein Vater war auch ständig arbeitslos und ja, das war dramatisch. Und das war, also ich weiß noch, mein Vater hat sich sehr, sehr viel zu Hause aufgehalten und dann ist der morgens, wenn ich zur Schule gegangen bin, ist der morgens, sobald die erste Pinte aufgemacht hat, ist der dahin. Ne? Dann bin ich nach der Schule halt zu ihm in die Kneipe. Das war wirklich doof. Ne? Also, aber deswegen habe ich ja so eine Allergie und Aversion gegen
sie. Ja.
Die gibt es ja auch nicht mehr tatsächlich.
Nee. Ja, also letztens bin ich mal wieder in so einer Kneipe vorbeigefahren. In Hamburg gibt es doch so ein paar, wo ich mich dann gefragt habe, okay, was sind das für Leute, die da reingehen? Ja, also ich kenne jetzt keinen. ob das so Überbleibsel tatsächlich aus den 70ern sind, die da noch feststecken, ich weiß es nicht. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der 20 ist oder 25, in so eine Kneipe geht.
Nee, also meine Kids, die gehen dann eher so in Clubs oder so, aber also ich habe 3 Kinder, die sind eben auch alle schon in Anführungsstrichen groß, 18, 21 und 23 und die gehen halt schon auch aus, aber die gehen nicht in eine Kneipe, nee, die gehen, wenn, dann gehen sie in den Club oder die treffen sich so für sich in ihrer Community, aber ja, die gehen nicht, ganz gewiss nicht in eine Kneipe zum Flippern oder so.
Ja. Wenn du 3 Kinder hast, dann wirst du ja auch im Laufe der Jahre eine Partnerin gehabt haben oder mehrere Partnerinnen oder wie auch immer.
Ja.
Wie haben, jetzt frage ich mal, wie ist das oder wie war das bei dir?
Naja, also es ist so, dass ich natürlich dann, als ich meine erste Frau kennengelernt habe, dann haben wir das, also wir haben dann in Anführungsstrichen kultiviert getrunken. Meine Ex-Frau hat ganz wenig getrunken und ich habe dann eben auch nicht wirklich viel getrunken. Ne? Das war dann auch so, dass wir dann, also da habe ich wirklich auch wenig getrunken. Da habe ich dann schon mal, da haben wir zum Essen schon mal ein Glas Wein getrunken, aber da sind wir mit einer Flasche Wein auch sehr lange ausgekommen. Ne? Die mussten wir dann eher wegschütten oder so oder dann für eine Soße verarbeiten, statt dass wir sie dann getrunken hätten. Ne?
Ja.
Das war dann schon seicht im Urlaub anders. Also als wir noch keine Kinder hatten, haben wir im Urlaub natürlich schon auch ganz gerne was aber zu Hause nicht, nee. Das war wenig. Also deswegen, das war sehr, also da gibt es keine klare Linie oder dass du sagst, okay, das ging dann progressiv nach oben, bis du dann irgendwann, so wie das Dennis beschrieben hat, also so war das bei mir nicht.
Ja, und es ist dir auch nicht schwer gefallen demnach?
Nö, gar nicht. Überhaupt nicht.
Interessant. Ich hatte jetzt eben einen Gedanken, habe ich eben verloren, den wollte ich nochmal ganz kurz aufnehmen, bevor wir nochmal zu deinen Partnerinnen kommen. Was mich immer wieder verwundert, wenn man selber zu Hause erlebt, was Alkohol mit Menschen macht, also mit dem eigenen Vati oder der eigenen Mutti, dass das nicht so abschreckt, dass man selber die Finger davon lässt. Hast du da eine Erklärung für?
Auch eine gute Frage, die ich mir tatsächlich auch schon selbst gestellt habe. Ja, vielleicht an sich nicht, also keine schlüssige. Ich habe nur das Gefühl gehabt, ich bin halt reflektiert gewesen die ganze Zeit, was mein Vater gar nicht war.
Cool.
Ja, im Gegenteil, der wurde dann immer total aggressiv, wenn man ihn darauf angesprochen hat, was ja ein klassisches Symptom für einen Alkoholiker ist. Und da war ich geschmeidig. Also wenn man mich tatsächlich darauf angesprochen hat, das war ja jetzt nicht so oft, das war jetzt einmal, wie gesagt, mit Mitte 20 und dann der Andreas, da bin ich dann schon sehr reflektiert mit umgegangen und bin überhaupt nicht aggressiv geworden, sondern habe eher gedacht so, die haben im Grunde recht. Und warum machst du das überhaupt? Ja, so und aber dass ich gesagt hätte, nee, ich lasse es ganz, nö. Das finde ich. Wie gesagt, phasenweise ja und dann wieder auch eben nicht.
Aber also reflektiert sein ist ja das eine und nicht aggressiv werden, schön. Aber eine Konsequenz daraus gezogen hast du dann nicht, ja, dass du denkst,
erstmal nicht, nein.
Guck mal, mein Vater hat so einen Scheiß gebaut, hat sich totgesoffen. Und du hast gewusst, dass du auch ein Thema hast. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass du gewusst hast, dass du ein Problem hast, aber dass du ein Thema damit hast. Ist ja immer eine Frage, wie man das selber vor sich formuliert dann, ne?
Also, ja, genau.
Habe ich ein Problem oder habe ich da ein Thema, über das ich mal nachdenken sollte, wenn ich mal ganz viel Zeit habe?
Ja.
Die sich irgendwie nicht ergibt. Also hast du auch keine wirkliche Antwort drauf, ne?
Nee.
Warum? Ja. Nee, okay. Gibt es bestimmt eine Erklärung für, aber ich habe sie auch nicht. Also
ich habe ja nun auch, wie gesagt, ich war ja wirklich über 3 Jahrzehnte immer mal wieder in psychotherapeutischer Behandlung. Da ist das auch irgendwie nicht so richtig durchleuchtet worden.
Hast du es denn angesprochen?
Ja, auch, klar. Also wir haben natürlich viel besprochen und auch das haben wir angesprochen. Aber ich habe so das Gefühl, und das spiegelt sich auch in den ganzen Interviews von dir wieder, dass die Leute da, egal ob es jetzt Ärzte sind oder Psychologen, die tauchen da schon mal ganz gerne weg. Ne? Also gefühlt. Ne? Warum auch immer.
Ja, und das wird ja gleich spannend, wenn du erzählst, was aus deinen Depressionen geworden ist. Da bin ich schon sehr gespannt, was du gleich erzählen willst. Ja, weil du, ich habe mir aufgeschrieben, ja, 30 Jahre Depression und 30 Jahre auch regelmäßig in Behandlung ist natürlich ein Brett, ja. Das erzähl mal.
Ja, also gut, also das erste Mal war ich mit Anfang 20, hat meine Mutter auch noch gelebt. Also meine Eltern sind beide mit, meine Mutter mit 42, mein Vater mit 44 gestorben. Und da lebte meine Mutter noch und ich habe ihr das dann offenbart, dass ich gesagt habe, ich lasse mich jetzt hier mal durchleuchten, weil es mir einfach nicht gut ging. Also, und da war natürlich im Grunde die häusliche Situation und das, was ich so erlebt habe als Kind, ein Thema. Und das wurde dann durchleuchtet, wobei ich inzwischen, also die leisten tolle Arbeit, Psychologen. Ich glaube manchmal aber, dass sie viel zu viel in der Tiefe da rumprokeln. Also manchmal ist es ja dann auch gut. Du kannst es ja eh nicht ändern. Das war dann auch irgendwann tatsächlich gut. Aber interessanterweise am letzten, das war so eine Gruppenpsychotherapie, am letzten Tag meiner Verabschiedung wurde dann eben ein Gläschen Sekt dazu getrunken, ne, und sich verabschiedet. Also das ist so, das musst du dir mal vorstellen. Ja, also das ist schon schräg. Ne? Ja, so. Und dieses Gläschen Sekt ist ja auch so gesellschaftsfähig für alles. Ja, es wird eine Prüfung gefeiert, es wird eine Hochzeit, immer gibt es Sekt. Ja, mein Cousin hat jetzt am letzten Wochenende geheiratet, da durfte ich sein Trauzeuge sein. Ja, da gab es naturgemäß Sekt. Also ich habe dann Wasser getrunken, die wissen alle um mich, also die wissen Bescheid und haben dann alles tutti, aber immer Sekt. So, und dann war ich damit durch und dann ging es mir auch eine Zeit lang gut. Und 2000, ja, das ist also, um es um Sprung zu machen, 2009 ging es mir so dreckig, dass ich gesagt habe, wenn jetzt nicht was passiert, dann war es das, da habe ich keinen Bock mehr. Dann bringe ich mich um oder weiß der Kuckuck was. Also ich hatte sehr, sehr oft heute auch Suizidgedanken. Und bin dann in der Psychosomatik das erste Mal in eine Klinik gekommen. Und ja, das hat mir dann zwar geholfen, dafür hat mich dann aber mein Arbeitgeber entlassen. Ja, das ist also diese vermeintlich sicheren Jobs, wenn du eine psychosomatische Erkrankung hast, schmeißen die dich raus, denen völlig egal. Zahlen dann die Abfindung und dann sind die dich los. Das war dann eben, ich war im Grunde mehr oder weniger sehr stabil aus der Klinik entlassen und war dann eben arbeitssuchend. So, das ist dann auch nicht so cremig. In der Zeit habe ich dann auch nichts getrunken oder ganz doll wenig, weil in der Klinik, die haben tatsächlich auch dann das kontrolliert. Da waren sie schon streng.
Ja.
Und dann Leute auch entlassen. Ne? Wenn da jemand also mit einer Fahne kam oder so, dann durften die Leute die Therapie dann da beenden. Ja, so. Und da war ich schon geschieden. Also ich habe meine erste Frau, da waren die Kinder noch ganz klein, haben wir uns getrennt. Und ja, da ist halt eine Menge wirklich schiefgelaufen. Ich habe auch die ganze Zeit durchgängig Psychopharmaka genommen, also 16 oder 17 Jahre. Das ist so ein Medikament, das kriegen ganz viele, Citalopram. Also alle, die sowas kennen dieses Medikament.
Was macht das?
Ja, das ist wohl so ein wie soll ich das erklären? Also der hemmt praktisch die Informationen von der Synapse zu den ganzen Nerven, also dass er dann eben nicht so komplett in die Tiefe fällt, sediert dich aber nicht. Also du bist jetzt nicht irgendwie stoned den ganzen Tag, sondern du kannst ganz normal in jeder Form am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, aber sediert dich, dass du nicht so ganz so einbrichst. Ne? Wenn also die negativen Stoffe da transportiert werden sollen, wird das gehemmt bzw. verlangsamt und dann geht es ein bisschen besser.
Ja, okay.
Ja, gut. Und dann war ich eben arbeitslos und da habe ich dann schon, also meine damalige Partnerin ging dann arbeiten und ich nicht. Und da habe ich dann auch schon mal tagsüber eine Flasche Wein getrunken.
So. Oha.
So. Gott, ja. Ganz ätzend, ey. Das war das war doof. Also ich bin dann eben wirklich auch morgens mit ihr aufgestanden, um ein bisschen Struktur in den Tag zu bringen. Aber das, wie gesagt, da gibt es noch, das geht noch weiter. Und dann habe ich aber tagsüber schon auch mal eine Flasche Wein getrunken und dann das Ganze hinterher mit Kaffee und Tee irgendwie versucht zu verdünnen, damit ich dann abends nicht komplett M war. Ne? Habe ich dann auch geschafft. Und irgendwann hatte ich dann auch wieder Arbeit.
Ja. Okay.
Weil ich bin im Grunde, also ich habe 34 Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet, also wir sind im weitesten Sinne Kollegen. Allerdings habe ich eben in der Versicherungsbranche gearbeitet, am Schluss eben auch im Bereich Risikomanagement, Führungskraft. Ich habe gutes Geld verdient, alles wunderbar, habe diesen Beruf aber immer gehasst.
Ah, das kommt mir bekannt vor.
Ja, ich habe das, also das hat, und ich habe dann immer gesagt, ja, du kannst ja nicht aufhören. Wie gesagt, dann hatte ich zu dem Zeitpunkt hatte ich schon 3 Kinder im Unterhalt. Mhm. Wie soll ich den Unterhalt zahlen, wie soll ich die Miete zahlen und so weiter, sehe ich heute alles ganz anders. Geht ja auch ganz anders, aber damals war das eben nicht anders für mich möglich. So. Und ja, ich habe auch immer, weil ich eben sehr qualifiziert bin, das kann ich mit Fug und Recht sagen, immer einen Job gefunden. Das war
ja.
Das war, ich habe mich auch aktiv und proaktiv beworben. Also ich habe mich jetzt nicht im Selbstmitleid gesuhlt und mich von morgens bis abends betrunken, sondern ich habe tatsächlich diese Flasche Wein oder mal eben auch tagsüber ein Bier getrunken, das schon, aber war trotzdem proaktiv unterwegs, um wieder in Brot und Arbeit zu kommen.
Ja, okay. Und deine Partnerin, das war dann die nach der, die hast du dann kennengelernt nach deiner Scheidung? Nehme ich mal an, oder?
Nein, also ich, dazwischen hatte ich noch eine Partnerin, mit der ich habe ich das dritte Kind. Also ich war in erster Ehe verheiratet, hatte dann mit einer Partnerin das dritte Kind. Und die Partnerin, von der wir jetzt gerade sprechen, die habe ich dann auch geheiratet, von der bin ich aber inzwischen auch wieder geschieden. Also ich habe auch
da
bewegtes Leben.
Ja. Aber war denn da, also welche Partnerin, das ist eigentlich auch egal, aber war das für die Frauen ein Thema, dass du regelmäßig getrunken hast, oder war das gar nicht so?
Also eher nicht, nee, tatsächlich nicht. Ganz komisch. Also auch da habe ich so gedacht, das war nie thematisiert, also gefühlt. Vielleicht habe ich das irgendwie ausgeblendet, aber weil es eben nicht so war, dass ich wirklich dann komatös besoffen war. Ja, das war eben immer so dieses, ja, das war immer irgendwo noch machbar. Ich hätte nicht mehr Auto fahren dürfen, das ist klar, aber es war immer noch so, dass ich noch auf der Höhe war.
Okay. Und wie verträgt sich denn Alkohol mit diesem Medikament?
Also da kann ich gar nichts zu sagen. Also es hat jetzt, das hat im Grunde überhaupt nichts gemacht.
Okay, oder hast dich nie drum gekümmert, was auf dem Beipackzettel steht?
Ja, das mache ich grundsätzlich nicht. Also weil, wenn du dir die Beipackzettel wirklich ernsthaft durchliest, nimmst du die Medikamente nicht mehr.
Ja. Also es ist ja so. Wie heißt das Zeug, das du da genommen hast?
Sag mal. Citalopram. Kannst du mal googeln, ich habe wie gesagt.
Sag nochmal, Sie? Nee.
Citalopram mit C.
Citalopram. Da ist es. Serotoninaufnahmehemmer. Wiederaufnahmehemmer,
genau. Ja, genau, das ist dann. Ja, also es ist, aber wie gesagt, nehme ich auch nicht mehr, schon seit langem nicht mehr. Als ich, ach übrigens, 2009 habe ich noch gequarzt wie ein Schlot. Habe dann aber 2009, nachdem ich aus der Klinik raus war, mit meiner damaligen Partnerin Urlaub gemacht. Und dann wollte ich mir noch, werde ich nie vergessen, eine Packung oder so eine Stange Zigaretten kaufen. Die hatten aber meine Marke nicht, die hatten nur noch 2 Packungen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann rauche ich die noch auf und dann höre ich auf. Mhm. Und genau so ist das passiert. Seit 2009 bin ich also Nichtraucher.
Cool.
Habe einfach aufgehört. Und genauso habe ich im Grunde mit dem Trinken aufgehört. Das ist, irgendwie cool.
Also du bist, genau, jetzt kommen wir mal dazu, du bist in die, ich sehe gerade, also die Wechselwirkungen sind jetzt nicht so
dramatisch.
Nee, genau. Du bist in die Klinik gegangen, 2019.
Ja.
Hast gesagt, ich habe mal Alkohol. Hast du gesagt, Problem, Thema oder?
Ja, sicher, klar. Ich habe denen das gesagt. Dann haben die natürlich Blutabnahme gemacht. Meine Leberwerte waren vorbildlich, was ich mir überhaupt nicht erklären konnte, weil zu dem Zeitpunkt war ich auch wieder arbeitslos, weil ich durch die, da war ich krankgeschrieben. Entlassen haben sie mich erst Ende 2019. Da war ich krankgeschrieben durch die Depression und habe dann eben ganz gepflegt, also zwar stilvoll, wie ich immer fand, meinen Gin Tonic getrunken. Ja, also nicht irgendwie, ich habe mir eine schöne Karaffe gemacht mit Tonic und dann eben den Gin da rein und dann habe ich den immer schön mit einer Minze und schön aus dem Glas getrunken, also nicht aus der Flasche, macht es aber nicht besser. Ne? Hat zwar Stil, aber du bist dann trotzdem voll wie ein Eimer. Ne?
Ja, das ist also, weil das ist ja auch so ein Selbstbetrug, ja. Also
ja, natürlich.
Wenn du aus der Flasche, dann ist es nicht so schlimm, ja.
Vor allen Dingen, wenn du dann abends sagst, okay, jetzt habe ich genug Gin Tonic getrunken, jetzt trinkst du mal ein Bierchen, jetzt sind wir wieder beim Bierchen.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann abends dann schon mal so 6 bis 8 Fläschchen Bierchen getrunken. Und zwar 0,5er. Also das sind dann.
Ah, okay. Ja, dann bist du aber ein Kandidat, auch wo die Dosis sich erhöht hat im Laufe der Zeit.
Ja, ne? Ja, da war es wirklich ätzend. Deswegen, da habe ich auch so verhauen ausgesehen in der Zeit.
Ja, ne? Wow, okay.
Und aber auch da nicht aus der Bierflasche, sondern ich habe mir das immer schön in ein Glas eingeschenkt, was es nicht besser macht. Aber wenn du den tagsüber, was weiß ich, schon eine Karaffe Gin Tonic drin hast und abends 6 bis 8 Flaschen Bier trinkst, ein bisschen lecker zufrieden. Und ich hatte.
Das fällt gerade eine lustige Geschichte an, aber jetzt immer weiter.
Ja. Und ja, und wie gesagt, ich habe immer Wert darauf gelegt, nicht PET-Flaschen zu kaufen, sondern immerhin Glasflaschen. Hatte da aber auch ein Erlebnis bei mir um die Ecke, war ein Netto oder ein Penny, ich weiß nicht. Also diese fürchterlichen Discounter, also das ist auch wirklich, zieht ja auch ein bestimmtes Klientel an. Und ich gehörte dann halt auch irgendwann dazu, habe dann eben mein Bier gekauft. Und hat die Kassiererin gesagt, ich sollte den Rucksack öffnen, um zu zeigen, was ich da drin habe. Ja, so. Das war schon sehr erniedrigend, weil ich habe dann mit denen, also es war ja dann auch abends schon so gegen, was weiß ich, 9 oder 9:30. Der hatte bis 22 Uhr geöffnet. Und dann gingen dann natürlich nur noch ganz bestimmte Leute einkaufen und dann auch nur noch Flüssigkeit. Ja? Und dann eben kein Mineralwasser, sondern eben Sprit. Und das war schon sehr erniedrigend. Und das hat mich dann eben auch nochmal getriggert, wo ich gesagt habe, ey, jetzt kaufst du hier schon mit denen ein, die du immer im Grunde, ich sag mal, bemitleidest, nicht verurteilst. Ja. Mir tun die Leute leid, das sage ich ganz offen und ehrlich. Ne? Die haben alle ihre Geschichte. Aber ich sage, da will ich eigentlich in dieses Klientel will ich nicht einsortiert werden. Aber die hat mich wirklich dann genötigt, den Rucksack zu öffnen und so weiter, weil die eben wusste, okay, die Jungs lassen auch schon mal 2, 3 Flaschen so mitgeben.
So. Ja. Die anderen Leute, die in dem Laden standen, die haben dich angeguckt, haben gedacht, so möchte ich eigentlich nicht enden.
Also nee, das war schon ätzend. Also das war schon, aber wie gesagt, das hat mich erstmal nicht abgeschreckt, bis ich eben dann tatsächlich in der Klinik war.
Ja Wahnsinn. Wir hatten mal damals bei der Commerzbank, wo ich hier gearbeitet habe, da gab es gegenüber ein Steakhouse und da gab es so 2-mal im Jahr Steak satt. Ja, konntest du so viel Steak essen, wie du wolltest. Und da gibt es die Legende, einer von unseren Kollegen, der ist da hingegangen mit einem anderen Kollegen, den hat er 6 Steaks gegessen. Und dann hat er ein halbes Hähnchen gegessen, um auf einen anderen Geschmack zu kommen. Und dann hat er weiter Steak gegessen.
Nein!
Erinnert mich so an, wenn du das tagsüber eine Karaffe Gin Tonic und abends nur Bier, ja? Also mal was anderes.
Ja.
Ja.
Das ist gerade toll. Boah. Boah, nee. Nee, das war, ja, genau. Also das war schon, also 2019 war ich eben, wie gesagt, durchgängig krankgeschrieben und da habe ich alleine gelebt und da habe ich es krachen lassen. Da habe ich mich wirklich, das war das Jahr, wo ich gesagt habe, okay, da war ich auf einem völlig falschen Weg. Mhm. Wenn der vorher schon falsch war, war der jetzt wirklich, da bin ich komplett falsch abgebogen und habe dann wirklich jeden Tag wirklich getrunken, ja. Und habe das auch irgendwie alles vertragen. Das ist so das Dramatische. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt, verliere die Muttersprache oder sonst irgendwas, sondern das war alles noch irgendwie in Ordnung. Ne? Mhm. Man hat dann von morgens bis abends Fernseher an, klar. Weil, wie gesagt, ich war ja nicht arbeitssuchend, sondern ich war krankgeschrieben. Und ja, und dann eben noch mit dieser Schwermut und Depression, neudeutsch heißt das ja Burnout, das war total ätzend. Das war wirklich, und ich kam mir eben auch komplett wertlos vor, weil ich gesagt habe, du hast in deinem Leben überhaupt nichts auf die Kette gekriegt, gar nichts. Ja, so großes L auf der Stirn, Loser, und jetzt sieh mal zu. Ja, das war wirklich doof.
Tragisch, ne?
Ja. Wirklich tragisch.
Und dann ist natürlich so eine Depression, wenn du in der drin steckst, hilft dir die natürlich auch nicht dabei zu sagen, okay, ich bin zwar krankgeschrieben, aber ich suche mir jetzt trotzdem mal einen Job. Ja, im Zweifel lasse ich mich halt wieder gesund schreiben.
Ja.
Aber das wird ja nicht passieren, wenn du ohnehin in so einem Loch drin steckst, ne?
Ja, und ich war ja noch unter Vertrag. Ich war ja noch nicht arbeitslos. Und das Einzige, was mich wirklich, und das kann ich sagen, deswegen bin ich auch nicht komplett abgerutscht. Das ist auch, steht auch überall in meinen ganzen Profilen. Wer da mal tiefer eintaucht, Laufen hat mir wirklich das Leben gerettet. Also zu dem Zeitpunkt, ich habe 2009 mit dem Laufen begonnen, oder 2011, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem Laufen begonnen, fand Laufen immer total bescheuert und bin dann angefangen zu laufen. Und ja, und dann habe ich 2011 mit dem Laufen begonnen, 2013 meinen ersten Marathon. Und dadurch hatte ich eben auch immer meine Lauf-Community. Und da habe ich eben auch Wert drauf gelegt, dann immer zu den Verabredungen auch zu erscheinen und zu kommen. Und ja, da habe ich dann halt vorher schon mal zwei, drei Bier getrunken, bin dann trotzdem zum Laufen gefahren, bin dann gelaufen. Ging alles irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes, auch samstags morgens, werde ich nie vergessen, habe ich statt Frühstück habe ich dann zwei Flaschen Bier getrunken. Und so, dann war nun, jetzt überleg mal, ich war um 9 verabredet und ja, dann muss ja, wenn du vorher schon zwei Kannen hier reinschraubst, schon um 8 Uhr dann irgendwie hoch die Tassen, Heidewitzka, Herr Kapitän, und statt Frühstück halt Hopfenblütentee, ne? Also Bier, immer rein. Zwei Kannen Bier und dann bin ich aber mit den Leuten gemütlich 2, 2,5 oder auch 3 Stunden gelaufen. Ne? Und auf dem Rückweg schnell zur Tanke noch ein Fahrbier für auf der Faust und dann wieder nach Hause. Also ohne Laufen wäre ich wahrscheinlich wesentlich eher und wesentlich schlimmer abgerutscht. Das habe ich 3, 4 Mal die Woche bin ich zum Laufen gegangen, bin auch meine Marathons oder meine Ultras gelaufen. Habe also da wirklich dran festgehalten, sonst wäre ich kaputt gegangen.
Was du da deinem Körper angetan hast, ne? Da möchte man gerne mal reingucken, was so passiert, wenn du zwei Bier-Intus hast und dann 2, 3 Stunden läufst, was der Körper da zu ackern hat.
Ja, hat er wahrscheinlich. Oder er baut das eben schön ab und dann geht es wieder. Ich weiß nicht, wie gesagt, meine Leberwerte waren ja vergleichsweise gut.
Ja.
Die waren unauffällig. Also das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Eigentlich hätte die Leber Applaus klatschen müssen, sagen wir mal, oder die weiße Fahne raus oder sonst was.
Ja, weil der Körper muss das hier irgendwie abbauen, ja. Gerade wenn du dann läufst, hat der Körper eigentlich andere Funktionen nochmal zu erledigen.
Ja.
Wow, krass.
Ja.
So, jetzt sind wir 2019, du bist in die Klinik und hast gesagt, ich habe ein Alkoholproblem und hast an dem Tag aufgehört zu trinken.
Genau, 17.07. Ich hatte allerdings, und das gebe ich jetzt unumwunden zu, dafür ist dieser Podcast für mich auch wichtig, ich hatte einen Rückfall, kommen wir gleich drauf. Ich habe aber da tatsächlich aufgehört, von jetzt auf gleich. Und habe dann warte mal, bis Anfang diesen Jahres nichts mehr getrunken, gar nichts mehr. Nichts. Habe aber den Fehler gemacht, und das weiß ich inzwischen durch den anderen Podcast, wo ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin.
Dennis
Ja,
Kasper.
als ihr das Interview geführt habt, habe ich gesagt, den muss ich kennenlernen, den Kai. Dennis hat halt darauf hingewiesen, und das kann ich auch nur wirklich, das unterschreibe ich inzwischen, alkoholfreie Biere, alkoholfreier Sekt, alkoholfreies, was weiß ich alles, ist im Grunde Selbstverarschung. Ist wirklich so. Also inzwischen trinke ich nicht mal mehr alkoholfreies Bier oder was ich schon mal ganz gern getrunken habe, tatsächlich, es gibt einen alkoholfreien Gin Tonic, wirklich mit 0,0%. Gin, der schmeckt gar nicht schlecht, aber es ist dann eben irgendwie doch ein Gin Tonic. Ohne Alkohol und so, dann passiert ja im Kopf was.
Kann
Ne?
auch triggern, ganz genau, ja.
Ja, so, und dann habe ich irgendwann gesagt, ich sage, nee, also jetzt, wie gesagt, jetzt bin ich auch wieder, es ist alles gut, ne? Alles fein. Und jetzt trinke ich eben tatsächlich nur noch Wasser, meinen Tee. Ich trinke leidenschaftlich gern Tee oder eben meinen Espresso morgens. Und hier bei mein Cousin, als er jetzt geheiratet hat, waren wir in einem Restaurant, die hatten eine eigene Getränkekarte nur mit alkoholfreien Getränken.
Wow.
Das war jetzt nicht irgendwie alkoholfreies Bier, sondern wirklich Schorlen jeglicher Couleur, ja. Die habe ich so gefeiert, wo ich gesagt habe, eine eigene Getränkekarte mit alkoholfreien Getränken, auch nicht jetzt Ersatzgeschichten, sondern wirklich alkoholfrei. Das war so geil.
Toll.
Zwei Seiten voll mit Schorlen, also sensationell.
Das ist gut, ja.
Und traumhaft serviert im Übrigen. Aber ja, und ja, so.
Erzähl mal bitte für die Unwissenden, warum, wobei, Entschuldigung, bei alkoholfreiem Bier die Gefahr liegt.
Naja, es ist halt geschmacklich, ist es ja nah dran. Und ich habe dann für mich festgestellt, und das war wirklich ein Gamechanger, dieser eine Podcast, ich glaube, das war die Nummer 15 von Dennis, wo er gesagt hat, Selbstverarschen, ja, das ist im Grunde, macht es ja im Grunde, irgendwie hast du das Gefühl, ja, ich trinke ja trotzdem Bier, aber alkoholfrei. Und ich rechtfertige mich dann auf die Art und Weise, bin ja trocken, trinke ja nichts. Und alles ist fein, ist es aber nicht. Also es macht irgendwann, kommst du auf den Punkt, also mir ist es so gegangen, das gilt jetzt nur für meinen kleinen Mikrokosmos, an dem Punkt, wo du sagst, so, und dann ist es tatsächlich passiert. Und die Gefahr, und das war nämlich, das war auch so ein Ding, die Flaschen sehen ja gleich aus wie die mit Alkohol.
Ja.
So, und ich, letztes Jahr ist es mir passiert, da habe ich mir ein vermeintlich alkoholfreies Bier genommen, mir das eingeschenkt, dran getrunken und denkst so, nee, irgendwas stimmt mit dem Bier nicht. Und dann habe ich gesehen, okay, hast die falsche Flasche erwischt, war mit Alkohol.
Ja.
Ja, habe ich sofort weggeschüttet, das ging alles. Ja, das hat mich jetzt, aber ich habe sofort gemerkt, irgendwas stimmt nicht und es hat auch mit meinem Körper sofort, das ist sofort wie so ein, wie soll ich sagen, also wie so ein Adrenalinschub durch den Körper gegangen, das sofort gemerkt. Und ich glaube, es ist sinnvoll, auch auf das komplett zu verzichten, weil es eben immer wieder triggert. Ja. Wie gesagt, es ist Selbstverarschung.
Ja. Ja.
Also das weiß ich jetzt. Ja, das ist, ich kann natürlich groß tönen, weil ich das für mich erkannt habe. Ich meine, es ist besser, alkoholfreies Bier zu trinken, als zu saufen, ist völlig klar. Nur trotzdem denke ich, ist da die Gefahr, dass du dann vielleicht mal sagst, naja, vielleicht jetzt doch mal ein Radler, da ist ja nicht ganz so viel drin. Und dann ist das auch wieder so ein Prozess, wo du dann durch die Hintertür wieder an den Sprit kommst.
Ja, klar. Also als ich keinen Alkohol mehr getrunken habe, da habe ich dann, habe ich nach 2 Monaten mal 2 alkoholfreie Bier getrunken. Die hatten dann, also alkoholfrei im Sinne von bis zu...
Ja, das ist ja 0,5
oder sowas.
Genau. Rauch ist da drin, genau.
Genau, und habe ich 2 von diesen Bieren getrunken und habe sofort gemerkt, ja, da hatte ich zu dem Zeitpunkt fast 3 Monate nichts getrunken, habe sofort gemerkt, wie mir das in die Zentrale gegangen ist. Dieses halbe Prozent Alkohol.
Ja.
Und da habe ich gedacht, nee, das meine ich nochmal. Ja. Und habe dann auch gleich ganz entschieden, ich lasse alkoholfreies Bier, also mit 0,5 weg, komplett, weil ich merke, das macht was in meinem Körper, was mir grundsätzlich gefällt. Ja, dieses...
Ja, genau. So. Ich weiß, was du meinst.
Wenn dieses lustige Gefühl einfach nur anklopft, habe ich gesagt, nee, das will ich gar nicht mehr. Weil die Gefahr dann eben besteht, was du sagst, ja, ach, dann kann ich ja einen Radler trinken und im Übrigen habe ich das ja sowieso im Griff mit dem Trinken.
Ja, also
all diese Geschichten, all diese Gedanken, die dann kommen können, habe ich für mich auch entschieden damals, will ich gar nicht drüber nachdenken müssen und habe das einfach komplett von meiner Getränkekarte gestrichen.
Ja, und das Faszinierende ist es letztendlich, wenn, aber ich glaube, das ist eben auch Mindset. Ich lese jetzt hier gerade das Buch, da hast du auch ein Interview mitgeführt, das habe ich mir direkt bestellt hier, die Suchtlüge.
Ja.
Habe ich mir sofort bestellt nach dem Podcast, habe das schon angefangen zu lesen. Es ist eben ganz viel auch Kopf, ne? Und dann eben die chemischen Prozesse, die dann ablaufen. Und
ja.
Es ist häufig so bei den Marathons und auch bei den Ultras, kriegst du dann im Zielbereich immer, ja, häufig ist Erdinger alkoholfrei der Sponsor, ganz häufig, kriegst du natürlich ein Erdinger alkoholfrei. Und das ist, wie ich finde, wirklich ein wirklich leckeres alkoholfreies Bier, wobei es ja im Grunde steht alkoholfrei drauf, ist aber nicht alkoholfrei drin. Es ist ja im Grunde eine Lüge. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, warum der Gesetzgeber das so zulässt. Und inzwischen trinke ich eben dann auch da ISO oder Wasser.
Geht, ja, genau. Ja,
tut gar nicht weh, also funktioniert.
Ja, ja.
Ja, also insofern alles fein.
Ja, ich habe in München beim Marathon auch mal kurz vom Ziel, 5 Kilometer vom Ziel, gab es auch so Erdinger damals, habe ich dann auch getrunken, zu der Zeit habe ich noch Alkohol getrunken und das ist mir gut bekommen, hat mich so ein bisschen getragen, aber es blubbert doch ganz schön im Bauch. Also,
ja, das kommt noch dazu, dass die, also wenn du das während des Laufens, ich habe mal in Belgien den Bierlovers-Marathon mitgemacht.
Oha.
Da hattest du 13 Versorgungsstellen, 13, die Belgier haben ja ganz viel Biere und kein Reinheitsgebot, die machen ja mit Bier alles Mögliche. Und da hattest du an 13 Versorgungsstellen 13 verschiedene Sorten Bier. Ja.
Oh Gott, oh Gott.
Natürlich konntest du da auch Wasser trinken und ISO, alles klar, ne? Aber du warst nicht genötigt, Bier zu trinken. Aber ich habe natürlich an jeder Station, da habe ich auch noch wirklich richtig ordentlich getrunken, an jeder Station Bier getrunken. Ne? So habe ich auch sehr viel Zeit gebraucht für den Marathon, etwas über 5 Stunden, war auch egal, war ein Spaßmarathon, wir waren als Einhörner verkleidet, unsere Truppe. Aber das war schon krass. Ne? Und dann hast du irgendwann diese viele Kohlensäure, dann bist du ja nur noch am Rumrülsen.
Oh Gott,
das ist einfach so. Ne? So.
In Frankreich gibt es doch diesen Lauf, wie ich weiß.
Ja, den Médoc. Da kriegst du deinen Rotwein und Austern. Das finde ich ja völlig widerlich. Also ich mag Austern schon mal sowieso per se nicht. Und wenn du dir dann so einen richtig schweren Rotwein in den Kopf schredderst, dann bist du ja wirklich voll, also dann bist du wirklich weg.
Ja. Da habe ich mir tatsächlich überlegt, da mitzulaufen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann komme ich wahrscheinlich bis zur ersten Station und bleibe da.
Ist auch gemütlich bei euch, ich bleibe hier.
Ja, das ist so ein Widerspruch, ja. Das passt gar nicht zusammen. Und du hast ja mir im Vorgespräch, das wir ausnahmsweise geführt haben, gesagt, dass du dich schon immer, also dass du viel Sport machst und Sport liebst und dich auch grundsätzlich sehr gesund ernährt hast, schon all die Jahre, ne?
Ja.
Und da haben wir ja beide schon drüber gekichert, wie das mit dem Alkohol dann zusammenpasst.
Ja, ne? Das ist natürlich schon verrückt. Ja, das funktioniert an sich nicht, ne? Aber gut, du kannst dich dann fleischarm oder auch dann mit frischen Zutaten, auch regionalen Zutaten ernähren. Und wenn du dann dazu eine Flasche Wein trinkst, ist das natürlich kontraindiziert. Ne? Das ist natürlich totaler Scheiß.
Voll, ja.
Ja. So, aber es ist auch wieder so eine, das ist im Grunde so ein bisschen wie das alkoholfreie Bier. Du verarschst dich selber. Ja, ich ernähre mich ja gesund.
Genau.
Trinken tue ich nicht gesund, aber ernähren tue ich mich gesund.
Ja, genau. Das ist so, das wird so separiert dann plötzlich, ne?
Ja, genau. Du findest ja immer einen Weg, das vor dir selbst auch zu erklären. Das ist ja ganz normal.
Funktioniert nicht, nee, genau.
Nee, gar nicht.
Wie lange warst du 2019 in der Klinik?
Das waren 6 oder 8 Wochen, so genau weiß ich das jetzt nicht. Müsste ich nachgucken, aber spielt doch keine Rolle. Ich glaube, von 6 Wochen waren es. Also von Mitte Juli bis Ende August 6 Wochen.
Also nicht sehr lange.
Nein, weil ist ja auch von der deutschen Rentenversicherung und gefühlt arbeiten da auch nur Beamte. Auch die Ärzte sind Beamte, also die haben also, egal, ich will da nichts sagen, weil das war für mich trotzdem Gamechanger, weil die ganzen Mitpatienten, mit denen ich gesprochen habe, da habe ich eben auch so meinen Eindruck und mein Klischee von dicken Menschen vollkommen geändert. Da waren extrem sehr, sehr dicke Menschen, also sehr, sehr dick. Und die haben sich im Grunde diesen Schutzpanzer angefressen, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit denen bin ich ins Gespräch gekommen, mit manchen habe ich bis heute Kontakt. Ganz, ganz tolle Menschen. Und die haben mich im Grunde motiviert, du musst irgendwas mit Sport machen, weil die haben mich jeden Tag, haben die gesehen, ich bin entweder im Gym oder ich habe meine Laufklamotten an oder ich laufe und dann gehe ich ins Gym oder umgekehrt. Oder ich war schwimmen, die hatten auch ein Schwimmbad. Also die hatten da, was das sportliche Angebot betraf, wirklich eine große Klaviatur zur Verfügung. Und das habe ich dann auch genutzt. Und dann haben viele gesagt, Mensch, mach da irgendwas mit Sport. Weil dann der Sozialarbeiter, der mir dann gesagt hat, naja, wenn Sie so viel Ahnung von Versicherungen haben, dann gehen Sie doch zur Verbraucherzentrale. Und ich sage, genau das will ich. Ich will damit nichts mehr zu tun haben, egal auf welcher Seite des Schreibtisches. Ja. Ich habe mich nicht verstanden, egal. Ja. Und dann habe ich tatsächlich in der Klinik noch mir Informationsmaterial zum Thema Fitnesscoach und sowas besorgt und habe dann eine Ausbildung zum Fitnesscoach gemacht und Ernährungsberater.
Ja.
Das waren aber die Patienten, nicht die Therapeuten, die mich dazu geschoben haben.
Ja. Ja, cool. Und das machst du jetzt nebenberuflich, ne?
Das mache ich, ja, weil ich davon, also ich habe eine Vision, ich nenne mich inzwischen auch Erdungscoach und sage ganz einfach, okay, ich schaffe es, die Leute wieder in ihre Mitte zurückzubringen, gerade mit meiner Geschichte. Also ich denke, und da gehört für mich eben nicht nur das Gespräch dazu, sondern eben das gesamte Paket, also Ernährung, Bewegung und eben Mindset. Und ich habe auch noch eine Ausbildung gemacht zum NLP-Master in den letzten 1,5 Jahren. Also ich habe mich sowieso permanent weitergebildet. Das habe ich auch immer gemacht.
Ja.
Weil ich glaube, sonst bleibst du stehen. Egal. Also auch in meinem Beruf damals habe ich mich weitergebildet. Da habe ich immer Spaß dran. Ich war immer sehr neugierig.
Ja.
Viel gelesen und so. Fernseher habe ich inzwischen auch keinen mehr. Citalopram nehme ich nicht mehr. Trinken tue ich nicht mehr und rauchen auch nicht. Also. Und mein Opa hätte jetzt gesagt, ja, dann habe ich ja nichts mehr.
Ja, genau, weil ich wollte gerade fragen, ja.
Habe ich nichts mehr.
Was ist jetzt? Nee,
stimmt. Ja. Stimmt, dann hast du nichts mehr, ja. Sehe ich völlig anders, aber.
Aber jetzt erzähl mal, was ist denn mit deiner Depression?
Das ist spannend. Also ich habe dann meine letzte Therapeutin, ganz entzückende Frau, mit der habe ich dann die letzten Sitzungen gehabt, glaube ich, 2020 oder 2021, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, und habe ihr dann irgendwann gesagt, inzwischen bin ich mit ihr auch per Du, ich sage, pass auf, Daniela, ich bin durch, ich bin austherapiert, ich bin fertig. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja auch schon 2 Jahre nüchtern, wenn es 21 war, ich glaube, es war 21, war ich 2 Jahre nüchtern und habe dann gesagt, ich bin durch, es reicht. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr, über die Vergangenheit zu sprechen. Ich habe also meinen Vater inzwischen nicht nur vergeben, ich habe ihn gesegnet tatsächlich. Also ich bin da wirklich, ich habe da ein Ritual draus gemacht und bin damit, seit ich das getan habe, komplett depressionenfrei. das war sensationell. Also dieses Gefühl zu sagen, okay, ich finde es immer langweilig zu sagen, ja, der war ja krank und deswegen durfte er das tun. Da komme ich, das ist, finde ich, uninteressant. Mhm. Ich habe ihm im Grunde tatsächlich vergeben und gesegnet und auch meiner Mutter vergeben, weil die hat sich ja im Grunde auch nicht so vor mich gestellt, wie das eine Mutter hätte tun müssen. Die hat das ja auch irgendwie alles zugelassen und ich bin mit allem tatsächlich komplett im Reinen. Und seitdem habe ich keine Depressionen mehr.
Interessant.
Also ich habe schon noch Tage, wo ich sage, Mensch, so, und dann habe ich aber gelernt, und das habe ich mir eben auch erarbeitet, dass ich sage, okay, also wenn so ein Tag, jeder hat mal einen Tag, wo du sagst, den konntest du jetzt mal gerade aus dem Kalender streichen, gibt so Scheißtage, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Dann suche ich aber abends, ich führe inzwischen ein Journal, also so ein Tagebuch, und jeden Abend schreibe ich dann rein, was ist Schönes passiert.
Ja.
Und wenn gefühlt nichts Schönes passiert ist, suche ich was. Ist aber ganz leicht, weil es passiert immer was Schönes. Mhm. Immer. Ja. Passieren vielleicht ganz viele doofe Dinge, aber wenn ich versuche, die wirklich in irgendeiner Form wegzuschieben, ja, weil ich kann sie ja nicht ungeschehen machen, und dann suche ich, und wenn es die Tatsache ist, dass ich heute Morgen beispielsweise, bevor wir uns jetzt getroffen haben, aufgestanden bin, mit zwei gesunden Beinen auf dem Boden stehe, zwei gesunde Ohren habe, zwei gesunde Augen, wir nehmen das alles so selbstverständlich hin, aber wenn ich sage, okay, der ganze Tag war blöd, aber das ist doch richtig gut, du bist doch gesund, es geht dir doch prima, du hast eine warme Wohnung, du hast einen Kühlschrank, der voll ist, alles gut, dann kriegt das eine ganz neue Qualität und seitdem bin ich da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ne? Also es gibt immer mal wieder so Dellen, klar, aber diese richtige Niedergeschlagenheit, die ist weg. Ja. Da bin ich ganz vielen Menschen sehr, sehr dankbar für, vor allen Dingen mir. Hm.
Hat der Alkohol da auch was mit zu tun, mit der Heilung?
Das kann ich nur mit Jein beantworten. Wie gesagt, ich hatte ja einen Rückfall. Ich will auch nicht sagen von einem kleinen Rückfall, weil ein Rückfall ist ein Rückfall, das spielt keine Rolle.
Ging jetzt zu Fall. Ja, wie lange ging der?
Also ich Anfang diesen Jahres, ich weiß gar nicht mehr genau wann, Februar, März, es war wieder eine Trennungssituation und irgendwie habe ich dann abends mir mal eine Pizza geholt und habe ich da drin in der Pizzeria gesessen und habe ich einfach ein Glas Wein bestellt. Das habe ich dann getrunken. Und und dann fing das wieder so ein bisschen so an, sich einzuschleichen, dass ich mir mal wieder eine Flasche Bier mit nach Hause genommen habe und so weiter. Hatte allerdings, muss ich dazu sagen, immer auch alkoholfreies Bier im Kühlschrank. Mhm. Ja. Dann habe ich das abwechselnd getrunken, gemischt, habe dann kein Bier geholt, habe dann eben wieder 2-3 Wochen nur alkoholfreies Bier getrunken. Und jetzt heute vor 4 Wochen habe ich dann gesagt, jetzt ist ganz Schluss und jetzt trinke ich auch kein alkoholfreies Bier mehr, jetzt ist ganz Feierabend, ich trinke gar nichts mehr. So, und das ist, ich glaube schon, dass die Depressionen verstärkt werden durch Alkohol. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ja, das ist vor allen Dingen, wenn du dann so eine Delle hast, es geht dir nicht gut, dann trinkst du Alkohol, dann fängst du an, dir selbst Leid zu tun, dann trinkst du mehr Alkohol und dann bist du komplett in der Selbstmitleidschiene in Verbindung mit der Depression und dann ist ganz doof. Also ich glaube, Alkohol ist da ein ganz schlechter Ratgeber.
Ganz schlimm, ja, genau. Also ja, das sage ich ja auch immer wieder, ja. Bei manchen schafft Alkohol erst die Depression.
Genau.
Oder wenn die Depression zuerst da ist und dann der Alkohol kommt, dann wird das Ganze nur noch schlimmer.
Dann wird das Abwärtsspirale. Genau, dann explodiert das regelrecht, ja, definitiv. Genau.
Und ich möchte jetzt nochmal nachfragen, weil das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Also du bist geheilt von deiner Depression im Wesentlichen dadurch, dass du deinem Vater vergeben hast. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Und zwar nicht so, also das habe ich schon öfter versucht. Mhm. Ja. Nur jetzt, vor einem Jahr, anderthalb, auch durch die NLP-Ausbildung, muss ich sagen, bin ich da nochmal richtig eingestiegen und richtig ins Gefühl gegangen. Also du kannst ja sagen, ich vergebe dir, dann sagst du das. Mhm. Oder du sagst ganz, ich vergebe dir und gehst dann in das Gefühl. Und ich hatte dann wirklich, also um es wirklich, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber ich hatte richtig Gänsehaut, ich hatte es wurde mir warm ums Herz und es war dann wirklich so, als würde ich etwas, was ich die ganze Zeit festgehalten habe, loslassen.
Ja.
Und das ist auch nicht mehr zurückgekommen, das ist weg.
Ja, das verstehe ich sehr gut, weil das ja mein Job ist inzwischen. Ja, ich bin ja Hypnose-Coach und habe auch mit diesem Thema Vergebensarbeit relativ regelmäßig zu tun. Aber dass das jetzt so eine Auswirkung hat, das finde ich schon krass.
Wow. Ja, und das ist auch der richtige Ausdruck, krass. Mhm. Also das habe ich selber für mich auch so gedacht. weil ich es aber, also wirklich, bin so tief ins Gefühl gegangen, dass ich gesagt habe, okay, danke. Also ich war dann, ich habe dann auch im Grunde meinem Vater sogar gedankt, weil ich dann es geschafft habe zu sagen, naja, also durch ihn und durch diese ganze Story bin ich ja im Grunde auch zu dem geworden, der ich heute bin, ja, und habe auch die Kraft, einfach weiterzumachen.
Ja.
Es wäre tragisch gewesen, hätte ich mich umgebracht, ganz ätzend. Weil was jetzt gerade kommt, das ist so schön und so einmalig, dass ich sage, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dann durch dieses Tal der Tränen zu gehen. Ne?
Ja, und das auch in dem Alter, ja, jetzt bist du keine 20 mehr und hast möglicherweise einen großen Teil deines Lebens schon erlebt, aber freust dich auf das, was da noch kommt. Das finde ich toll, das finde ich großartig. Ja, das ist motivierend, inspirierend und gut zu wissen, dass es auch in unserem Alter, ja, ich bin ja genauso alt wie du, noch so ein Wechsel vonstatten gehen kann.
Naja, klar, ich meine, jetzt überleg mal, du warst ja auch Banker und auch da wohl recht erfolgreich unterwegs und machst jetzt eben auch was komplett vollkommen anderes. Ich habe in meinem PT-Kundenkreis auch eine, die ist Hundefriseurin, die hat auch bei der Commerzbank gearbeitet, hatte da auch einen guten Job und hat gesagt, ich liebe Hunde, ich werde jetzt Hundefriseur, peng, alles fertig. Ja? So, finde ich geil. Also wenn du sagst, okay, ja, einfach mal den Tellerrand, über den Tellerrand hinaus und vielleicht auch mal so ein, diese, das kennst du ja auch, Autobahn und kleine Pfade erstmal neu eröffnen, dass du sagst, nee, ich gehe jetzt mal diesen Pfad. Ja, da sind Dornen, da sind Steine, das tut weh. Aber irgendwann sagst du, Mensch, geil, da ist das Licht herrlich. Ja?
Genau, manchmal kann es ja auch sein, dass man den falschen Pfad geht. Und wenn man das noch rechtzeitig feststellt oder überhaupt, wenn man das irgendwann für sich erkennt, kann es immer noch umschwenken und was anderes machen, ja.
Genau.
Ganz genau. Man muss nicht alles wegschmeißen und sagen, so, ich mache jetzt alles ganz anders und stellt dann fest, da kann ich nicht von leben oder ich kann das doch nicht oder es liegt mir nicht oder ich will es doch nicht. Ja, finde ich gut.
Ja.
Ja, genau. Ansicht, ja. Und du machst jetzt deine Coach-Geschichte, machst du nebenberuflich, hast du mir gesagt?
Naja, also sind beide Gewerbe laufen im Grunde hauptberuflich. Ja? So, ich habe nur eben im Moment diese andere Geschichte, ernährt mich einfach im Moment noch besser.
Ja.
Das ist einfach so. Ja? Das ist einfach eine rein pekuniäre Entscheidung, wenngleich mir das andere eben auch viel Spaß macht. Also ich lerne viel spannende Menschen kennen, bin viel in Deutschland und in der Schweiz unterwegs, das ist schon cool irgendwie. Mhm. Das macht schon was.
Und was ist dein Ziel?
Nun, mein Ziel ist es, das steht auch jeden Tag in meinem Journal, dass ich eben als Erdungscoach, weil das ein Alleinstellungsmerkmal ist, wenn du Erdungscoach googelst, findest du mich. Mhm. Da ist noch nicht viel zu finden, aber das ist eben, dass ich eben in diesem Bereich tatsächlich auch Firmen und Teams berate, die, wo Sand im Getriebe ist und wo ich dann sage, wir gehen jetzt mal einen anderen Weg, statt diesen ganzen Chaka-Chaka-Kram und Smart und was weiß ich alles und bla bla, einfach mal zu sagen, nee, wir treffen uns jetzt mal im Wald oder auf einer Wiese oder in einer Hütte, setzen uns zusammen und reden mal ganz anders miteinander, weil das A und O von vielen Dingen und Problemen ist eben auch die falsche Kommunikation.
Ja.
Ja. Ja, das gehörte Wort ist immer noch nicht, der eine sagt was, also hier Schulz von Thun, ne, so, und der andere hört was völlig anderes. Ne,
klar,
so,
ja, genau.
Und da gehe ich dran und das ist meine Vision und ich glaube, da kann ich wirklich extrem nützlich für Firmen sein, das weiß ich. Mhm. Zumal ich ja die Firmen auch kenne, 34 Jahre. Ne,
so, und da möchtest du auch langfristig dann von leben, von dem Job?
Ja. Definitiv.
Jetzt ist natürlich so, wenn ich ein Thema habe mit meinen Mitarbeitern oder meiner Firma oder sowas, dann google ich ja nicht nach einem Erdungscoach. Gibt's
nicht. Nee, natürlich nicht.
Weil den Begriff kennt ja keiner bisher.
Nee. Niemand, nein.
Dann wirst du nicht so gut gefunden.
Nein, ich bin, wie gesagt, das ist jetzt ganz am Anfang. Das war jetzt auch nochmal wie gesagt, ursprünglich wollte ich eben von dem Personal Training leben. Mhm. Das ist mit einem halben Arsch. Das ist nicht so das komplette Thema.
Verstehe, ja.
Und dieser Begriff des Erdungscoaches, der ist mir so eingegangen und jetzt muss der natürlich in irgendeiner Form beworben werden. Das ist aber alles noch ganz in den Kinderschuhen, ganz am Anfang, spielt auch überhaupt keine Rolle, weil ich da eben weiß, es fühlt sich gut an und es wird erfolgreich sein. Punkt.
Ja, ja. Genau. Ja. Ja, und wenn, das ist auch meine Erfahrung, wenn man für sich selber erkennt, dass etwas gut ist, dass man darin erfolgreich sein kann, dann wird es auch gut.
Das ist so. Da kannst du gar nichts gegen machen. Also genau. diesen Job, den ich da jetzt habe mit diesen Hygienekontrollen und so weiter, das habe ich unter anderem diesem besagten Andreas zu verdanken. Also das war übrigens einer der wenigen Menschen gefühlt. Es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die mich ernst genommen haben, aber der war ja für mich völlig fremd. Den habe ich damals noch durch die Versicherungsgeschichte kennengelernt. Und der hat mich von Anfang an unglaublich ernst genommen und mir eine unglaublich hohe Kompetenz zugetraut, die ich auch hatte. Und das war zum ersten Mal, dass ich gesagt habe, wow, bisher hast du dich immer so als zweiter Sieger gesehen und der sieht dich einfach von Anfang an als Sieger. Das hat ganz viel mit mir gemacht. Toll. Und inzwischen sind wir, also damals war es eben noch per Sie und ein Kunde und Herr Doktor und hast du nicht gesehen. Und inzwischen ist es einer meiner besten Freunde.
Schön.
Das ist also insofern war auch die Finanzdienstleistungszeit für alles war irgendwann für irgendwas gut.
Du, das ist ja, behaupte ich ja auch, alles im Leben, egal wie toll oder egal wie schlimm es ist, hat irgendwann seine Berechtigung und macht auf die eine oder andere Art und Weise Sinn. Ja.
Ja.
Muss ja nicht immer ins Glück führen, aber es ist zumindest.
Nein, aber das ist wenn es eine Erkenntnis ist, ja. Im Nachgang zu sagen, Mensch, diese Erkenntnis bedeutet aber im Nachgang auch Glück.
Ja.
Das kann vielleicht so eine Longtail-Geschichte sein, dass es noch ein bisschen dauert und dann aber, Mensch, das war ein Riesenglück. Erst eine Erkenntnis und dann das Glück. Das braucht nicht unbedingt unmittelbar miteinander verknüpft zu sein. Das kann auch noch ein bisschen dauern.
Das stimmt, ja. Ach, ich bin sicher, du wirst da deinen Weg gehen, Andreas.
Ich auch.
Dann sag mir doch noch bitte mal zum Schluss ein Tipp für deine Hörerinnen und Hörer.
Ja, sehr gerne. Also wenn ihr aufhört oder aufgehört habt zu trinken, sehr, sehr geil, toll. Und wenn es irgendwie geht, macht euch noch mal Gedanken über diese alkoholfreien Biere und Alternativgetränke und lasst die aus dem Körper, weil es ist keine Alternative. Definitiv nicht.
Ja.
Es ist Selbstverarschung.
Ja. Und wen möchtest du grüßen?
Ja, das ist relativ einfach. Also ein ganz großer Gruß geht natürlich an den besagten Andreas. Mhm. Auch an Dennis, weil ohne Dennis wäre ich jetzt nicht hier in diesem Interview. Ja, und an meine liebe Partnerin, die ich habe, die das alles mit mir wirklich trägt. Die 5 Jahre lang an meiner Seite gelaufen ist und jetzt meine Partnerin ist, auch eine tolle Geschichte, nochmal einen eigenen Podcast wert. Und ja, und alle, die mich kennen und die eben dann gesagt haben, Mensch, Andreas, cool. Ja, sehr, sehr cool, dass du das so durchziehst.
Klasse, freut mich.
Ja, und dich grüße ich jetzt auch, ne? Sogar persönlich.
Da. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute, lieber Andi. Ja,
vielen Dank.
Wir sehen uns in der Gruppe Rausschluss glücklich bei Facebook, in die jeder rein kann, wo auch von außen niemand sehen kann, dass du in der Gruppe drin bist. Und da werden wir uns auf jeden Fall sehen. Ich werde weiter deinen Weg verfolgen und freue mich, dass du da bist.
Ja, ich.
Und freue mich, dass du als Erdungscoach erfolgreich sein wirst. Das wird sich nicht vermeiden lassen.
Ja, alles klar. Ich danke dir vielmals.
Alles Gute.
Tschüss. Alles Gute dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Vielen Dank, lieber Andi, für das tolle Gespräch und ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, wenn ich verrate, dass wir in der Zwischenzeit auch noch anderweitig Kontakt hatten und haben und uns austauschen. Und du bist ja inzwischen auch Mitglied in der Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook. Und jetzt ist mir eingefallen, dein Podcast, den hast du ja erst gestartet, nachdem wir das Interview geführt haben. Der Podcast heißt übrigens Der Andi mit I, dein Erdungscoach. Hör da mal rein, ist wirklich schön und interessant, was der Andi da zu erzählen hat. Bevor ich darüber erzähle, was es in der kommenden Woche zu hören gibt, und da kannst du dich wirklich drauf freuen, gibt es jetzt noch einen kleinen Trailer von mir. Wenn du manchmal glaubst, du kommst allein nicht weiter, wenn du spürst, was deine Eltern dir damals aufgeladen haben und womit du heute noch zu tun hast, wenn du merkst, dass du es allein nicht schaffst, Dann denk mal an Hypnose. Hypnose kann so viel mehr, als dich dabei zu unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben oder keine Schokolade mehr zu essen. Hypnose kann dir helfen, auch tiefsitzende und schon lang bestehende Themen zu lösen und zu heilen. Für weitere Informationen ruf mich gern an oder besuche meine Seite unter www.hidw.de. So, und jetzt kann ich endlich das Geheimnis lüften, mit wem ich in der kommenden Woche spreche. Nächste Woche lernst du Anki und Schenken. Das sind zwei Niederländer, die therapeutisch tätig sind und tätig waren. Die beiden haben seinerzeit in einer Suchtklinik gearbeitet und die Idee war eigentlich, mit ihnen über die Zeit in der Suchtklinik zu sprechen. Und du wirst relativ schnell feststellen, dass das Gespräch so ein bisschen abschweift. Wir hatten eine Stunde Zeit und ich muss sagen, ich hätte gern noch 2-3 Stunden länger mit den beiden gesprochen, weil das Gespräch so interessant war und so lustige Wendungen genommen hat, dass ich dir verspreche, nächste Woche wirst du echt was dazu lernen. Andere Ansichten, andere Meinungen, aber auch Dinge, die wir vielleicht schon immer in uns hatten und wussten, aber die jetzt in diesem Gespräch nochmal richtig rauskommen. Ich lehne mich also mal richtig aus dem Fenster und behaupte, die kommende Folge wird ein echter Knaller, wobei ja jede Folge für sich ein Knaller ist. Aber das Gespräch hatte ich eigentlich erst für den Dienstag vorgesehen, weil es ja kein klassisches Interview ist über den Ausstieg aus dem Alkohol, sondern was anderes, ein bisschen tiefer geht und in eine andere Richtung. Deshalb sollte das eigentlich am Dienstag erscheinen, aber die Folge finde ich so wichtig, so wertvoll und so schön, dass ich sie am kommenden Freitag veröffentliche. Das ist jetzt noch ein bisschen hin und bis es soweit ist, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.